herzlich willkommen, liebe Nora, in meiner Küche.
Huch, wie bin ich denn hier hingekommen? Das ist ja ganz komisch.
Ich weiß auch nicht, sonst sehe ich dich ja immer nur so auf so einem Bildschirm. Aber jetzt in Realität ganz ungewohnt.
Ja, jetzt müssen wir deinen Kopf nach links oder rechts drehen, um einander zu sehen.
Ja, das ist schon ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir schaffen das, oder?
Wir können ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal in deine Küche begrüßen.
Oh Gott.
Also, naja.
Metaphorisch.
Ja, genau, metaphorisch. Oder wo auch immer ihr gerade seid, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück nach einer Pause.
Einer sehr langen Pause. Aber ne, wenn man nicht inspiriert und nicht kreativ ist, dann muss man es ja auch nicht erzwingen. Das soll ja auch alles Spaß machen. Und Wir wollen ja auch Themen haben, über die wir gerne reden. Und jetzt haben wir wieder ein Thema, wo wir denken, da müssen wir drüber reden.
Genau. Und wir hoffen auch, dass es jetzt weiterhin so bleibt und wir motiviert sind, um zumindest staffelweise Episoden rauszubringen.
Reden ist halt auch schwierig.
Ne? Ja, da muss ich mich jetzt erst wieder eingrooven.
Ja. Aber wir haben ja, man muss ja auch sagen, wir haben sehr viele Sachen in letzter Zeit zusammen geguckt, obwohl wir nicht so nah beieinander sind. Aber wir haben trotzdem sehr viel Kultur gemeinsam konsumiert.
Genau, es wird jetzt ein Konsumbeutel und nicht so sehr ein Kulturbeutel.
Ein Binge-Beutel eigentlich.
Nein, wir haben auch noch andere Themen vor, die wahrscheinlich auch über das Fernsehen hinausgehen.
Vielleicht, aber es ist so viel Fernsehen dabei, würde ich sagen. Ja. Genau, und heute reden wir auch über etwas, was auf unseren Fernsehern lief, nämlich
Love is Blind.
ist aktuell in aller Munde, würde ich sagen, weil gerade die vierte Staffel auf Netflix läuft. Wir sind wir haben gerade die 12. Folge zu Ende geguckt und sind jetzt frisch in der Aufnahme. Es ist noch ganz klar in unseren Köpfen. Ja.
Dementsprechend auch hier schon mal Spoiler-Alert, auch für die Staffeln vorher. Ich denke, wir werden ab und zu mal Namen nennen und über Paare reden, die sich gefunden oder nicht gefunden haben über diese Dating-Show.
Genau, also dann lieber vielleicht erst später anhören. Also wenn ihr so seid wie wir, dann könnt ihr euch die Namen auch alle nicht merken von den Leuten aus den Staffeln
davor.
Entschuldigung, ich bin das. Stimmt, ich bin das Problem. Aber wir werden auf jeden Fall die Staffel 4 auch spoilern. Wie gesagt, wenn wir jetzt die 12. Folge zu Ende gucken, warten auf die Reunion, ganz gespannt. Aber wir wollen natürlich auch jetzt mal allgemein über die Serie sprechen. Die gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja. Ich habe natürlich jetzt nicht nachgeguckt, seit welchem Jahr, aber seit 4 Staffeln halt.
Ja, dementsprechend, ja. Wahrscheinlich erst 2 Jahre, aber... Na, immer 2 Staffeln pro Jahr. Aber ja, egal.
Es gibt auf jeden Fall eine hohe Frequenz. Man muss nicht jahrelang warten bis zur nächsten Staffel. Ja. Meistens, also Blick hinter den Vorhang schon mal, meistens werden Staffeln auch zeitgleich gedreht. Das war bei der 2. und 3. Staffel so, aber die wurden dann halt erst im Laufe von einem Jahr dann rausgebracht.
Mhm.
Aber man kann sich sicher sein, es wird wieder Nachschub kommen.
Ja, genau. Es wurde auch schon um eine 5. Staffel verlängert und es wurde eine UK und eine schwedische Version noch angekündigt. Also...
Und es hat mit der US-Version angefangen und es gibt aber auch schon eine Brasilien-Version, da gibt es schon 2 Staffeln von, und eine Japan-Version, davon gibt es 1 Staffel bis jetzt. Aber da gehen wir jetzt nicht so doll auf ein, das haben wir beide nämlich nicht so richtig geguckt. Ja. Wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf die US-Version.
Ja.
Aber worum geht's denn überhaupt bei Love is Blind?
haben wir schon gesagt, dass es eine Netflix-Produktion ist? Ich weiß
kann
es
gut
nicht.
Sein.
Ich höre uns immer nicht so Fall. Selber zu.
Du hörst mir nicht zu, sag's ruhig.
Mir selber auch nicht. Es ist eine Dating-Show, deren Prämisse ist, dass sich Paare kennenlernen, ohne sich zu sehen. Es werden immer 15 Männer und 15 Frauen auf 2 verschiedenen Seiten quasi eines Gebäudes strikt getrennt gehalten. Und dann treffen sie sich nicht in Person, sondern mit einer Wand dazwischen zu Dates und lernen einander kennen. Und die daten sich quasi, alle 15 Männer und Frauen untereinander daten sich über mehrere Tage. 10 Tage steht hier auf deinem schlauen Zettel.
Genau, und am Anfang ist es vor allem so ein bisschen Speed-Dating. Erstmal so abklopfen, ist das überhaupt, ne, passt das überhaupt irgendwie generell? Und dann nachher wird es dann ernster, dann führen die auch längere Gespräche.
Wobei man das natürlich als zuschauende Person nicht so
Man kann es nicht so auseinanderhalten.
Nee, wie lange jetzt welche Gespräche sind und wer noch mit wem alles spricht, das ist ja schon sehr gefiltert.
Das Lustige finde ich immer, ich weiß nicht, ob du das auch so, ob du das auch so wahrgenommen hast, am Anfang ist es immer sehr lighthearted. Das ist immer so ein bisschen lustig, weil da natürlich auch Leute da miteinander sprechen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Mhm. Ne? Und du hast schon gesagt, sie sehen sich nicht. Sie dürfen sich erst sehen, wenn sie nach dieser Dating-Periode sich entschieden haben, dass sie heiraten wollen.
Genau, und ganz klassisch macht natürlich der Mann den Antrag.
Ich habe tatsächlich bei Wikipedia gelesen, dass die Männer eigentlich auch dazu angehalten sind, das zu machen, was natürlich super klassisch ist auch. Ne?
Ja. Ja, und dann, wenn sie verlobt sind, dürfen sie sich das erste Mal sehen.
Dann kommt the big reveal, dann tauchen sie hinter so zwei Wänden auf und dann sieht man halt schon, na, ist da Anziehung vorhanden oder eher nicht so.
Und rennen aufeinander zu und küssen sich oder gucken sich erstmal komisch an und denken, hä, was ist das für ein komischer Mensch? Je nachdem. Und dann, wenn mehrere Paare gefunden sind, fahren die alle nach Mexiko, glaube ich.
Ich glaube, die haben sich da so drauf eingeschossen. Genau, bei der US-Version fahren sie eigentlich immer nach Mexiko in irgendein Resort irgendwie.
Genau, und da werden sie halt auf die Probe gestellt, wie sie miteinander klarkommen, wenn sie quasi im Urlaub zusammen sind. Und wenn das absolviert wurde, gehen sie nach Hause und müssen sich da irgendwie einfinden und miteinander arrangieren.
Zu Hause ist dann natürlich nicht unbedingt deren eigene Wohnung. Also es ist so jetzt in den letzten Staffeln gewesen, dass die immer alle eigentlich aus einer Stadt kommen, aus einer Metropolregion so, die Paare. Deswegen ist es jetzt deren Heimatstadt schon. Aber sie werden dann halt, ich glaube, die sind sogar alle in dem gleichen Gebäude, oder?
Ja, wo man das so kann sein.
Die halt beziehen dann alle so ein Apartment und dann können sie halt schon das Leben auf Probe zusammen so schon mal testen.
Und treffen natürlich dann die ganzen Freunde und Familien und was weiß ich was. Und alle sind sehr judgy und was.
Ja, ihr macht dabei.
Ja, aber ganz oft ist es so, ja, was ist das für ein Experiment? Und ihr kennt euch erst seit kurzem und seid jetzt verlobt. Und
ja, manche sind natürlich skeptisch, verständlicherweise. Es ist ja auch strange, muss man so zu sagen. Genau, dann ist auch, also die, weil die ja auch, also in den Flitterwochen zum Beispiel, in dieser Reise nach Mexiko, treffen sie auch die anderen Paare zum ersten Mal, die anderen Leute, die teilen nochmal an diesem Experiment, weil das ist ja immer ein Experiment, so nennen die das die ganze Zeit, und lernen dann, wissen dann ja auch schon, mit wem sie nicht zusammengekommen sind, mit dem sie aber vielleicht auch geflirtet haben, in den Ports heißen die, in diesen Kabinen sozusagen.
Ja, und das gibt natürlich auch immer Konfliktpotenzial, weil es immer irgendwelche Paare gibt oder irgendwelche Menschen, die vorher mit zwei Leuten sehr intensiv geflirtet haben und dann, wenn sie die plötzlich in echt sehen und dann die sexuelle Anziehung auch noch da ist, dann birgt das natürlich sehr viel Konfliktpotenzial.
Ganz genau. Und aber natürlich, ja, das ist... es gibt an jeder Ecke eigentlich Konfliktpotenzial, habe ich das Gefühl. Und was dann halt auch in dieser Zeit zwischen, also wo sie dann zusammen wohnen und der tatsächlichen Hochzeit, ist halt auch immer viel hin und her überlegen. So, ne? Es gibt viele Gespräche, will ich das nicht, ist das überhaupt das, was ich möchte? Und dann setzen sich halt natürlich auch puzzelt so langsam zusammen, wer ist diese andere Person überhaupt? Weil natürlich kannst du das vielleicht durch Gespräche am Anfang ein bisschen abklopfen, aber natürlich lernst du das erst im tatsächlichen Kontext des Lebens des anderen.
Ja, und dann vergeht so die Zeit bis zur tatsächlichen Hochzeit, aber bis dahin ist auch noch nicht entschieden, ob sie jetzt wirklich heiraten. Das wird eigentlich dann erst am Altar direkt gefragt.
Dazu ist die Sendung zumindest ausgelegt. Manche entscheiden auch vorher schon, nee, wir haben uns jetzt gesehen, ich glaube, es wird nichts.
Ja, aber also es kommen auch nicht alle 15 Frauen und Männer miteinander zusammen. Das es werden immer so 5 Paare eigentlich verfolgt über die Zeit, was mit den anderen ist. Who knows?
Es gab auch schon ein paar, also eine Staffel, ich glaube die zweite, wo es mehr Leute gab, die sich verlobt haben, aber da hat die Produktionsfirma es halt nicht geschafft, alle zu verfolgen und die haben sich dann auch relativ schnell getrennt.
Ja, also es werden nur die spannenden Paare natürlich weiter verfolgt und es war jetzt bisher im Schnitt so immer 2 Leute, die dann tatsächlich geheiratet haben. Jetzt in dieser Staffel sogar 3, also 3 Paare. Nicht nur nicht Leute. Und die anderen haben dann halt auch wieder ganz viel Drama am Altar entschieden, dass sie nicht heiraten werden. Beziehungsweise eine Person entscheidet das dann, indem sie Nein sagt.
Genau, und da ist die Show tatsächlich aber noch nicht vorbei. Das ist ganz spannend, weil dann gibt es noch die Reunion. Das ist ja bei Reality-Shows relativ klassisch. Man hat nochmal, alle kommen zusammen und reden dann nochmal, wie war die Erfahrung. Und meistens ist das dann schon, weiß nicht, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später. Und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Man sieht dann natürlich auch, wer ist noch zusammen, wer ist nicht mehr zusammen. Und was ich ganz überraschend fand, ich glaube, das war schon bei Staffel 1, dass sie das auch gemacht haben. Nee, oder bei Staffel 2 ist, ich weiß es gar nicht mehr. Dass es noch eine Show nach der Show gibt. Die heißt dann After the Altar und das sind dann meist zwei Folgen, glaube ich, wo man die Leute nochmal, ja wirklich tatsächlich ein Jahr oder 2 Jahre später dann sieht und merkt, also auch wieder total komische Prämisse, dass alle wieder zusammenkommen, das ist meist irgendeine Party, aber dann sieht man halt auch nochmal, wie sieht das Leben von denen jetzt aus? Sind die jetzt noch zusammen oder nicht? Wo sind vielleicht noch Konflikte oder wer ist noch über wen nicht hinweg und so? Das ist halt alles, wird dann alles nochmal da verhandelt.
So, jetzt haben wir das Ganze so ein bisschen eingekreist, aber jetzt ist ja die Frage, warum gucken wir das eigentlich? Weil du hast mich quasi damit angesteckt
Ja.
und ich weiß gar nicht, ob du so, also zumindest hatte ich vorher immer so das Gefühl, dass du gar nicht so der Reality-Typ bist, aber da dann plötzlich, ich glaube, du hast es auch schon irgendwann mal im Podcast empfohlen oder darüber gesprochen und ich habe immer so, ja.
Lass sie reden.
Lasse reden. Und dabei gucke ich ja eigentlich viel mehr Reality-Fernsehen als du. Deswegen hat es mich überrascht. Deswegen musst du jetzt auch als erstes sagen, warum du diese Sendung so gerne magst.
Ja, ich glaube, also man kann ja auch immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Reality-TV, Trash-TV. Klar fließt das auch alles so ein bisschen ineinander. Aber ich erinnere mich noch, dass ich mal irgendwann den deutschen Ableger von Hochzeit auf den ersten Blick oder so gesehen habe. Und ich das total spannend fand, weil das halt so einen hohen Einsatz natürlich hat, ne? Du heiratest. Das ist halt dann, also ne, im klassischen Sinne, das ist dann die Entscheidung für den Rest deines Lebens. Und ich glaube, das ist das, was mich bei Love is Blind auch so angezogen hat, dass die Prämisse so stark war und ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, wer wie was wo alles in der ersten Staffel war, aber ich weiß noch, dass das einfach auch eine spannende Dynamik war alles. Und es war halt neu. Netflix hat mir das natürlich auch immer gut vorgeschlagen. So, ne? Guck
Ja.
mal, vielleicht interessiert dich das. Hat wahrscheinlich jedem das
Naja,
vorgeschlagen.
wenn bei
Aber
Eigenproduktionen immer.
ja, aber das hat irgendwie hat mich das angesprochen, weil es einfach, es wird halt wirklich nicht langweilig. Du hast halt immer das Potenzial, dass was schief geht. Du hast das Potenzial, dass was richtig gut läuft, dass sich am Ende halt jemand entscheidet, tatsächlich zu heiraten, dass du irgend so eine Erfolgsgeschichte hast. Aber es ist halt auch so viel Drama und ich weiß gar, ich hätte auch gar nicht von mir gedacht, dass ich so eine drama-liebende Person bin auf dieser Ebene, aber das hat mich irgendwie total abgeholt. Weil diese Leute sind sehr hoffnungsvoll meistens, aber es kann halt auch super schief gehen und dann ist es halt auch richtig unterhaltsam. Es ist auf beiden Ebenen unterhaltsam
Es
irgendwie.
ist halt auch gecastet eigentlich.
Gut
Also die werden halt
gecastet.
ausgewählt, sodass
Ja.
halt alles vorhanden ist, dass du halt Leute hast, die du hassen kannst und Leute, die du lieben kannst.
Genau, für welche, wo du denen so richtig wünschst, dass es funktioniert, und bei manchen, wo du wirklich denkst, du hast halt auch eine Meinung zu jedem. Ne? Du kannst auch, also jeder bildet sich ja ganz schnell eine Meinung. Oh ja, ich glaube, das wird nichts, so, ne?
Ja.
Oder oh ja, das sollte auf jeden Fall was
Oder
werden.
mit dem? Nein.
Ja, und das ist halt, du kannst halt du hast vielleicht deine Lieblingspaare, wo du denkst, das sollte funktionieren, und dann halt auch deine Paare, wo du denkst, wie soll sich das bloß entwickeln? Und es ist halt, man kann das sehen, wie man möchte, dass das eine komische Prämisse ist, dass man dann heiraten muss. Aber es muss natürlich irgendeinen Einsatz haben, irgendwas, was ne, richtig viel wert ist, in
Ja.
Anführungsstrichen. So. Sonst ist es halt nicht spannend genug.
Ja.
Aber wieso bist du denn nachher eingestiegen auf mein ständiges
Naja, bei mir
Erzählen?
ist es ja gar nicht so weit hergeholt, weil ich gucke halt gerne Reality, aber ich bin gar nicht so gerne so Dating-Shows, weil das finde ich immer, ich finde das oft zu kitschig. Aber natürlich ist bei der, es ist schon auch kitschig und ich muss auch zugeben, dass es schon Staffeln gab, wo ich Sachen übersprungen habe, wo ich dann einfach vorgespult habe. weil ich irgendwann zu schnulzig und langweilig, wenn sie sich alle
dann nur noch mit, meine Wäsche, weißt du?
Mit Liebe überschütten und sagen, oh, ich liebe dich so sehr. Und dann 2 Wochen später sagen sie, ja, nee, ich will dich doch nicht heiraten. Es birgt halt so viel Drama. Wir sind irgendwie schon alle Menschen doch voyeuristisch veranlagt, ja, und wir wollen irgendwie in diese für uns doch auch fremden Welten eintauchen. Weil es ist ja auch, also es ist halt Amerika, die USA, die haben auch eine andere Kultur, und dann da so ein bisschen einzutauchen und sich zu überlegen, ja, ist das jetzt hier auch so oder ist das für mich was oder irgendwie so.
Man stellt sich halt Fragen, weil es halt so, das sind halt so Lebensentscheidungen, die Leute da treffen, ne? Und die ganze Prämisse, die Show ja aufmacht, ist, das ist ein Experiment, ne? Das wird ja immer gesagt, das ist jetzt gar nicht so, das ist jetzt die Verkupplungsshow, sondern das ist ein Experiment. Und jeder wünscht sich halt, dass es so ist, dass man tatsächlich auf den Charakter guckt und nicht auf das Äußerliche. Und so wird das ja die ganze Zeit angepriesen, so, ne? Ich habe mein Innerstes, habe ich dir offenbart in den Pots, und deswegen sind wir jetzt das perfekte Paar.
Aber am Ende ist es doch immer eigentlich sehr oberflächlich, weil dann kommen sie raus und dann...
Sie sind trotzdem wunderschön eigentlich.
Ja, die sind ja auch schon so gecastet, dass sie alle eigentlich gut aussehen, ja. Und Normalgewicht und keine Ahnung was,
und die haben
perfekt
halt auch immer,
gemacht.
Das ist so das. Lustig, dass sie ja auch in den Pots immer super schick hergerichtet,
ja,
sind.
Ja, die ersten Tage zumindest. Aber ja, und dann fehlt halt doch irgendwie das... dass man sich äußerlich attraktiv findet. Oder es gibt ja auch so die ersten Gespräche, ja, wie siehst du aus? So, wo man dann denkt, ja, du hast das Prinzip dieser Show noch nicht verstanden, dass du erstmal fragst, wie die andere Person aussieht. Oder
ja,
so.
Die gibt es jede Staffel. Und die werden dann halt aber natürlich auch ausgesiebt. Ne? Da wird dann schnell bemerkt, sind die Oberflächlichen. Aber die unterschwellig Oberflächlichen, die können halt so durchsegeln. Ne? Das merkt man dann erst, wenn es dann the big reveal gibt. Ne? Du siehst die andere Person und dann merkst du, ah, okay, da verzieht sich das Gesicht so ein bisschen oder da will man jetzt vielleicht auch nicht umarmt werden. Das ist ja auch hier jedes, also von jedem das Recht sozusagen zu sagen, okay, so nah fühle ich mich noch nicht. Aber häufig ist es halt ein Zeichen dafür in dieser Show, na, die finden sich einfach nicht so attraktiv.
Ja.
Und das ist natürlich, und also um jetzt gleich dann auch nochmal auf die aktuelle Staffel zurückzukommen, das war halt bei Zack und Arena ganz schlimm. Das war wirklich, das war so unangenehm anzuschauen, da habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt hinzugucken, und es gab noch andere Momente in dieser Staffel, wo ich nicht hingucken konnte und den Raum verlassen musste, aber das war so einer Moment, wo ich dachte, oh.
Ja, aber das macht die Sendung ja auch wieder aus. Das ist halt so, es ist so ein Auf und Ab irgendwie,
ja,
für einen als Zuschauerin, dass man so einerseits immer so denkt und andererseits, ah. Oh.
Genau, und das hat diese Staffel wieder gut geschafft, fand ich. Also es gab Momente, wo man dachte, ja, das, ne, also Brad und Tiffany sind eigentlich unser Traumpaar für diese Staffel, ne? Wenn die es nicht schaffen, wer soll es dann schaffen? Und wie wir schon gesagt haben, diesen Ausgleich braucht man irgendwie, damit die anderen Sachen dann so ein bisschen ausgelevelt werden.
Genau, und damit können wir auch so ein bisschen versuchen zu klassifizieren, was für Typen da immer dabei sind. Weil, ja, wir haben schon gesagt, sie sehen eigentlich alle immer super gut aus und so. Und sind auch, ja, na, eigentlich sind sie alle uninteressant für die meisten. Die haben so wenig Charakter, die meisten.
Naja, wie sollen wir das feststellen, ist halt die Frage. Das können wir halt als Zuschauende gar nicht feststellen. So. Aber es ist halt schwierig, Charakter darzustellen, glaube ich, bei solchen Shows. Aber
ja, aber es gibt eben, also was jetzt diese Staffel mit Brad und Tiffany so erfüllt wurde, dass es irgendein Paar gibt, das einfach sich von Anfang an super gut versteht und dann auch in den Pots nicht mehr mit anderen Leuten spricht. Also die daten nur noch sich.
Augenscheinlich, genau, ja.
Oder
so schnell eine Entscheidung trifft auch.
Ja, und verloben sich sehr schnell und alles ist immer total harmonisch, außer vielleicht ab und zu ein paar kleinere Konflikte, die aber gemeinsam gelöst werden und nicht so gegeneinander ausgetragen werden.
Mhm.
Und dann gibt es auch so Leute, wo man echt das Gefühl hat, die wollen einfach nur im Fernsehen sein.
Die wollen auch, was ich auch ganz eine gute Erkenntnis fand, also ich habe, wenn ich dann die Show gucke, dann höre ich halt auch jeden Podcast dazu, ne? Und dann habe ich den...
und machst selber einen
dazu. Mach ich selber noch einen dazu, das muss jetzt sein. Habe ich den Bachelor-Podcast gehört, also Bachelor mit E. Die recappen sonst den amerikanischen Bachelor. Und jetzt haben sie halt Love is Blind gerecapt und da fand ich die Erkenntnis ganz gut, zu sagen, es gibt halt Leute, die es auf jeden Fall darauf anlegen, aus den Pots rauszukommen. Also die nicht sozusagen, die müssen sich mit irgendwem verloben, weil für die wird die Reise da nicht zu Ende sein. Die legen das da halt drauf an und ich finde, also die haben halt gesagt, Kwame aus der jetzigen Staffel wäre halt so ein Beispiel und das würde ich so unterschreiben, weil bei ihm war es ja auch so, hat sich eigentlich für eine andere entschieden. Die wollte ihn aber nicht, hat eine andere genommen und ist dann trotzdem weitergekommen.
Ja, und hat sogar am Ende ja gesagt, wo wir beide dachten, ne, das funktioniert nicht. Und ich gehe auch immer noch davon aus, dass das auf Dauer nicht funktioniert, weil da waren dann auch wieder sehr viele Konflikte da.
Aber natürlich ist das auch eine Inszenierung. Es ist ja alles eine Inszenierung und ich finde, die schaffen das sehr gut, so uns auf die richtige Fährte zu locken, so, ne, zu sagen, wir positionieren dieses Paar als das Traumpaar, ne, das war ja ganz, das ist bei den Paaren, die es so gab, die so perfekt zueinander gepasst haben, halt offensichtlich. Auf der anderen Seite natürlich auch die Unterschiede zwischen den, zwischen vermeintlich nicht zusammenpassenden Paaren halt stark hervorzuheben einfach, ne.
Ja, und es gibt auch immer irgendwelche Paare, die total viel Konfliktpotenzial haben. In dieser Staffel, ich habe gerade ihren Namen vergessen. Hat sie schon wieder
Mann und dann vielleicht
Marsha und
Jackie.
Jackie, genau. Die sich zum Glück auch schon vorher getrennt haben, aber wo sie halt ihm dann vorgeworfen hat, dass er zu sensibel sei oder so. Und genau. Nicht Mann genug und die quasi sich ständig gezankt haben, beziehungsweise er eigentlich nicht, aber sie hat sich mit ihm gezankt und er hat immer versucht, irgendwie Kompromisse zu suchen. Sowas gibt es halt auch irgendwie immer. Ich meine, auch in der Staffel vorher, dass die Colleen und Matt, dass die sich eigentlich durchgehend immer wieder gestritten haben und die haben am Ende geheiratet und sind auch immer noch zusammen und das ist irgendwie so.
Denkt man aber auch, ja gut, dann scheinen die das auch irgendwie zu brauchen. Also, ne, da wer sollen wir sein, die das dann beurteilen, aber auf der anderen Seite, denke ich mir halt auch so, wenn die das schon so stark hervorheben, dass es diese ganzen Konflikte ständig gibt, denke ich so, was ist denn das für eine Grundlage?
Also, ja. Ne? Aber das wird natürlich auch von der Produktion ausgereizt, dass es eben diese Paare gibt, die so viele Konflikte haben.
Und die sich trotzdem sehr stark darauf anlegen, zu heiraten.
Ja.
Wo das ist, ne, die Prämisse der Show, als Zuschauer, ne, kann man das ständig hinterfragen, finde ich. Man hat immer das Gefühl, warum muss es denn jetzt unbedingt die Heirat sein? Aber man hat jetzt auch gemerkt, in der aktuellen Staffel sind auch, haben sie viele gecastet, die über 30 sind. Dann finde ich, ist es einfach nur gesellschaftlich schon verständlicher, dass die Leute den Wunsch verspüren oder den Druck verspüren, zu heiraten. So sagen, ich habe jetzt schon alles Mögliche versucht, ich habe jetzt ganz viel gedatet, aber ich möchte jetzt den Partner fürs Leben finden und möchte auch irgendwie, dass das charakterlich einfach
Wobei
passt.
Wobei ja in den Pots auch eine dabei war, die war, glaube ich, noch unter 30 oder gerade Anfang 30, die schon zweimal geschieden war.
Stimmt, ja, stimmt, ich erinnere mich. Aber sie war trotzdem noch optimistisch.
Ja, aber ich glaube, dass das in den USA zumindest, aber du kennst dich da besser aus, auch schon früher anfängt, dass man früher diesen Druck verspürt, ich muss jetzt heiraten, weil es sind ja doch auch immer noch recht viele dabei, die so Mitte 20 sind, die dann sagen, ja, ich muss jetzt heiraten, das ist jetzt der nächste wichtige Schritt in meinem Leben. Und ich glaube, und da sind wir auch schon bei einem anderen Thema, dass das halt in Deutschland nicht so sehr ist, dass es hier sich immer weiter nach hinten verzögert und dass man halt hier erst so mit Anfang 30 gesettelt ist und dann sagt, so, jetzt könnte ich mal heiraten.
Und bei uns ist auch, ich glaube, ist auch einfach normaler, was ich so im persönlichen Umfeld so wahrgenommen habe. Ich glaube, in den USA ist es halt auch eher so, du bist halt ein Jahr zusammen, zwei Jahre zusammen und dann heiratest du. Vor allem, wenn du in einem gewissen Alter bist, in den 20ern.
Ja, und wenn du vielleicht auch, wenn du aus einem eher christlichen Kontext kommst.
Ja, einfach aus einem konservativen Kontext vielleicht. Aber in Deutschland ist es halt so, dann bist du halt 10 Jahre zusammen und dann entscheidest du vielleicht zu heiraten. Das ist ganz normal. Und ich glaube, deswegen verspüren wir gar nicht so gesellschaftlich den Druck. Und deswegen, das ist ja auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, ist die Show in Deutschland überhaupt so möglich? Ich glaube, dieses ganze Seelenverwandte finden und dieses, ich versuche nicht auf Äußerlichkeiten zu achten, sondern nur auf das Innere. Ich glaube schon, dass das dass das ein Publikum und eine Zielgruppe findet in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob diese Hochzeitsprämisse so funktioniert bei uns.
Deswegen, ich bin gespannt, wenn es jetzt so westeuropäische Ableger gibt, also gerade Schweden, was ja unserer Kultur relativ nahe ist, denke ich mal.
Auch örtlich nicht so weit entfernt.
Auch örtlich nicht, genau. wie das sich dann entwickelt, aber es wird, glaube ich, noch mindestens ein Jahr dauern, bis wir das rausfinden werden.
Ja, also wir drücken die Daumen und ne, ich habe wirklich aus meinem persönlichen Umfeld von vielen Leuten gehört, dass sie jetzt Love is Blind gucken. Das heißt, vielleicht, wenn die Quoten so aus Deutschland so anziehen für Love is Blind, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man einen Ableger bei uns findet, weil andere Shows haben ja schon deutsche Ableger gekriegt, so wie Too Hot to Handle.
Ja.
Fällt mir noch einer ein? Ich glaube nicht. The Circle gibt es noch nicht in Deutschland.
Nee, leider. Ja.
Ja. Genau, was auch so ein Prototyp ist, den man so jede Staffel sieht, ist der Bösewicht oder die Bösewichtin, wie auch immer das gegendert heißt. Es gibt immer irgendwen, den man hasst. Oder wo man denkt, das ist moralisch nicht in Ordnung, was du tust, oder so kannst du mit Leuten nicht umgehen. Das ist immer so ein. Irgendwer ist immer dabei, wo du denkst, der spielt nicht nach den Spielregeln, die eigentlich dieses Spiel vorgibt. So.
Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben von dir gesagt, finde ich. Also
es ist
schon jemand, der so erzählt wird, dass man eine Abneigung empfindet, aber so Hass ist halt immer so ein bisschen.
Ja, das klingt jetzt love auch to hate, ist, ne? Also ich meine damit gar nicht so, dass es jetzt, ne, aber du merkst schon, okay, das ist die Person, die nachher keine Werbedeals kriegt auf Instagram. Weißt du, das ist halt so, das ist schon relativ klar. So.
Ja. Und wer war es diese Staffel?
Ja, Jackie war es.
Ja.
Das ist, und Irina auch. Also Irina hatte nicht so viel Screentime, ne? Die, ja, die erste erbetene, die erste ausgewählte von Zack war. Die war wirklich, da hatte man das Gefühl, die war hinterlistig auf irgendeine Art und Weise. So wurde sie gezeigt. Kann natürlich auch sein, dass sie eigentlich wirklich ein super netter Mensch ist und da einfach auch nicht so richtig in das Konzept gepasst hat. Ich habe auch schon die Theorie gehört, dass sie dachte, sie wird für Too Hot to Handle gecastet und nicht für Love is Blind. aber Jackie auch, also Jackie hat sich auch nicht so toll Marshall gegenüber verhalten, du hast ja schon gesagt, aber sie hat ihn auch stark kritisiert, aber ich glaube, sie war einfach nur nicht bereit dafür, für das er eigentlich bereit war. So.
Ich glaube, da ist halt auch das, was noch dazu kommt, dass Marshall halt ein super lieber Kerl ist und wahrscheinlich Tausende oder Millionen von Frauen zu Hause sitzen, oh, so will ich, so einen will ich haben, weil er halt super lieb und aufmerksam und so. Also, wo ich auch selber dachte, oh, wo gibt's diese Männer? Und dann sie halt so überhaupt nicht damit klarkam und ah, du bist mir nicht männlich genug, so nach dem Motto.
Ja, und wo die Show uns ganz stark gezeigt hat, sie hat irgendwie einen Zusammenbruch und ist traurig und fertig und er schafft es halt, ne, sie zu beruhigen oder versucht es und findet halt die richtigen Worte und so. Das war halt so ein starker Kontrast. Ja. Du dachtest so,
und sie hat es halt überhaupt nicht angenommen. Sie fand es dann nur blöd irgendwie, dass er das macht quasi.
Und dass er auch über seine Gefühle reden wollte, was ja auch ein sehr gutes Zeichen ist, dass man das Gefühl hat, die Männer in dieser Show, denen geht es auch um Emotionen und ne, dass sie das verbalisieren können und richtig kommunizieren können. Das ist ja eine tolle Botschaft so. Und das hat sie halt gar nicht. Also das war nicht das Richtige für sie. So, ja. Ne?
Und dann hat sie halt, es war an dem Tag, als sie Kleider anprobiert haben, ist sie halt nicht gekommen und hat stattdessen einen anderen gedatet.
Als der, sie auch zusammen aus, der auch waren. Aus den Pots war, ja. Mit dem sie auch da gesprochen hat. Ja, das war halt, sie hat ihre Entscheidung getroffen, so wie sie getroffen hat, ne? Aber solche Leute gibt es halt in jeder Staffel, wo du denkst, so, das Verhalten finde ich nicht in Ordnung. Und meist dann halt im Kontrast mit der anderen Person, die dann sozusagen schlecht behandelt wurde, in Anführungsstrichen. Ja.
Außer in der letzten Staffel, wo bei. Soll ich wieder den Namen? Ich habe vorhin noch gesagt, ich kann den Namen
alle. Ja, siehst du, und ich muss dir jetzt helfen, ne?
Ja, bei Zanab und Cole. Genau, da gab es ja am Ende irgendeinen Konflikt, der dann so ausgelegt wurde, dass er gesagt hätte, sie sei zu fett. Und dann haben sie sich nahezu geprügelt gefühlt. Aber da war halt, da fand ich beide, also da fand ich beide irgendwie.
Aber aus welcher blöd. Perspektive man es halt sieht, genau. Ne? Jeder fühlt sich halt.
Also da war kein klarer Bösewicht zu erkennen, weil sie einfach beide so auf ihre Art und Weise böse waren, je nachdem, wie man es halt sieht.
Und das ist ja auch, aber da fand ich es auch, das war wirklich gut, fand ich, dass sie am Ende nochmal, das war glaube ich bei, nach der Reunion, dann haben sie halt dieses Gespräch, worüber halt immer wieder gesprochen wurde, immer dieses, ne, wo sie halt sagt, da habe ich mich schlecht gefühlt, da habe ich mich getriggert gefühlt in irgendeiner Weise, das hatten die tatsächlich aufgezeichnet. Und dann haben sie es tatsächlich nochmal gezeigt nach der Reunion, dieses Gespräch. Und dann kann halt jeder sehen, wie interpretiere ich das, wie interpretierst du das. Und man kann das wirklich aus beiden Seiten sehen. Und das ist ja auch gut, wenn es da Ambivalenzen gibt. Da merkt man halt, vielleicht ist es doch nicht so. Es gibt Bösewichte, es gibt die Guten, es gibt die Bösen, die Oberflächlichen und die Nicht-Oberflächlichen. Ja. Weil oberflächlich sind wir alle.
Ja, aber ich gerade bei dem Beispiel hat man halt auch gesehen, dass es intern, also in der Show selber, auch quasi einen Bösewicht gibt. Weil alle Mädels haben sich dann so gegen Cole verschworen, weil sie natürlich nur die Seite von Zanab kannten.
Und auf der anderen Seite, also das gab es in der zweiten Staffel, waren es Natalie und Shane. Ja, oh Gott. Shane, also ganz, ganz böse gesagt, sieht immer so ein bisschen aus, als wäre er auf Drogen, weil er immer so ein bisschen fahrig wirkt irgendwie.
Und seine Augen immer ungefähr das ganze Gesicht einnehmen.
Ja, das ist wirklich, ja, also Shane ist wirklich ein interessanter Dude. Auf jeden Fall, da gab es halt auch einen Konflikt, den wir tatsächlich aber nicht gesehen haben, kurz vor der Hochzeit. Natalie hat dann entschieden, deswegen will ich dich nicht heiraten. Und da war Shane dann nachher der Böse und Natalie wurde halt, ne, da waren auch die Frauen, sind ihr dann zur Hilfe geeilt sozusagen. Da war auch ganz klare Kante, Shane ist der Böse, Natalie ist die Gute. Es gibt immer so eine Person, wo du denkst, die wird dann nachher ausgestoßen, weil die sich nicht so behalten hat, wie die Gruppe das erwartet. So.
Ja, das ist sowieso so eine typische Dynamik. Die Frauen, die lernen sich natürlich, die wohnen da ja auch irgendwie zusammen während dieser Datingzeit und werden dann schon auch so zu, ja, relativ oberflächlichen Freundinnen.
Ja, ich glaube, manche haben danach tatsächlich tiefer gehende Freundschaften. Also die ist auch, vor allem aus der zweiten Staffel, Natalie, Iana, glaube ich, hat sie ausgesprochen, Deep Tea, das waren so Leute, die, wo man das Gefühl hatte, die haben sich tatsächlich auch so gefunden. Das ist, schweißt ja auch irgendwie zusammen, diese Zeit. Ja. Ne?
Die Zeit, in der man die gleichen Männer datet.
Ja, das ist natürlich ein bisschen strange. Das ist natürlich auch immer Konfliktpotenzial. Gleich am Anfang, ne, wenn einer zwei gleiche datet, das ist
aber weil bei dieser Staffel haben ja auch Maika und Irina sich so ein bisschen immer unterhalten über Zack und über ihn gelästert, so. Was ja auch ziemlich gemein war, aber auch verständlich.
Aber trotzdem hat Irina nachher ja gesagt, das ist einfach...
Irina hat nicht ja gesagt. Die haben sich getrennt. Und dann hat Zack eine andere genommen.
Ja, ich weiß, aber in den Pods hat sie ja gesagt. Den, so meine ich das bei dem...
Also
du meinst im Nachhinein, ne?
Ja.
Ja, es ist halt... Es ist halt immer wieder was Neues, weil du immer einen neuen Cast hast, natürlich logischerweise. Und dann immer wieder eine neue Dynamik sich entfalten kann. Und was du magst, das ja nicht so gerne, wenn die ihre kitschigen Reden halten. Ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn die Familiengeschichten rauskommen. So, ne, meine Familie und hier. Und ich habe da übrigens ein Trauma. Dann kommt die traurige Musik. Und ich will das gar nicht negieren, dass diese Personen diese Erfahrung gemacht haben und dass das die geprägt hat und so. Aber das ist natürlich was die Show dann auch ausschlachtet. Auf eine Art und Weise. Ne? Und dann immer wieder so, ach, guck mal hier, ne, da war mal traurig und so. Und das finde ich ist too much. Das mag ich nicht so gerne.
Ja. Ja, vor allem, weil das ja immer die einzigen Charakterzüge sind, die man
darauf mitkriegt, wird die Person quasi reduziert, genau.
Das war bei Zack diese Staffel ganz extrem. Mm. Das Einzige, was man eigentlich... Na, es gab ein paar Sachen, die man von ihm erfahren hat. Erstens, er ist ein Criminal Law...
Er ist ein Anwalt auch.
Er ist ein Anwalt, genau. seine Mutter war Stripperin... Und seine Mutter ist tot.
Und es gab schon Familien von Freundinnen, die ihn nicht akzeptiert haben, weil er aus einem ganz anderen Umfeld kommt als die.
Genau. Und ja,
das haben wir über Zack gelernt.
Das wurde so oft wiederholt. Und irgendwie, ja, das macht halt noch keinen Charakter aus. Und bei Kwame war es ähnlich. Das ist halt immer so, ja, meine Mutter will nicht kommen zur Hochzeit, die findet das nicht so toll, bla bla bla. Außerdem wohne ich in Portland. Und das ist auch ein Problem.
Und da habe ich meine Laufstrecke.
Und so, also man lernt über diese Menschen eigentlich immer nur 1 bis 3 Eigenschaften maximal. Und die werden dann immer wieder.
Halt auch nicht.
Und die werden immer wieder wiederholt.
Für mehr hast du halt auch nicht Zeit in so einem Kontext, obwohl die Sendung ja. Wir haben jetzt Folge 12 gesehen. Also es ist schon relativ viel Zeit, aber ich bin immer wieder überrascht, wie kurz die Zeit in den Pots eigentlich ist. Am Anfang denke ich immer, jetzt daten die erstmal 10 Jahre lang, aber eigentlich ist das Ganze nachgelagerte Flitterwochen, Leute kennenlernen und so. Es umfasst einfach sehr, sehr viel, diese Show.
So, ja, ne? Aber wir lernen ja gar nicht so richtig die Leute kennen, wie sie sich kennenlernen, sondern es werden immer nur diese Momente gezeigt, wie sie darüber reden, wie stellst du dir die Zukunft vor. Kannst du dir das vorstellen oder wie sie irgendwelche Konflikte versuchen zu lösen oder irgendwelche Kompromisse finden und gar nicht so sehr die Charaktereigenschaften, das ist ja auch irgendwie interessant. Es ist halt sehr
Theorie, ja. Ich finde natürlich aber, sind das ja wichtige Gespräche, die führen im Sinne von, wie sieht die Zukunft aus und Konflikte lösen und so weiter. Da merkt man ja relativ schnell, ob das auf der Ebene funktioniert, aber es ist natürlich alles theoretisch, weil du kannst es nicht wissen, wie die Person tatsächlich ist im Konflikt. Ne? Wenn du dich tatsächlich siehst und wenn du tatsächlich mal einen Streit hast oder wenn du in einer Stresssituation bist, das fand ich total schön. Auch wenn, also Tiffany war in einer Situation super gestresst wegen der Hochzeit und sie muss arbeiten und es ist halt alles viel auf einmal. Einfach nur gestresst und hat geweint und Brad war einfach nur da und hat auch gar nichts gesagt. Er hat sie einfach nur in den Arm genommen und das war einfach irgendwie schön, weil er halt Verständnis hatte, er hat ihr zugehört. Sie musste das einfach nur mal äußern und das war überhaupt kein dramatischer Moment, aber da dachte ich so, ja, das ist irgendwie schön, das ist eine schöne Dynamik und deswegen mochten wir die natürlich als Paar so gerne.
Ja. Hast du denn insgesamt ein Lieblingspaar aus allen Staffeln?
Also Lauren und Cameron aus der ersten Staffel sind natürlich so die OG, ja, Love is Blind Couple.
Power Couple.
Genau, aber ich finde Brad und Tiffany sind da schon auf einer Stufe mit denen, weil die, da habe ich wirklich gedacht, die sind beide sehr emotional reif, die wissen, wie sie miteinander umzugehen haben und so. Das fand ich, und da war halt, das haben wir auch, als wir es jetzt geguckt haben, ja auch gesagt, dass da war bei der Trauung auch so viel Freude da, von allen Seiten. Alle waren sich so sicher, das wird richtig gut und die waren sich so sicher und das war einfach schön anzusehen. Hast du irgendein Lieblingspaar?
Ja, es gibt ja eigentlich nur 3 so Top-Paare, auch wenn noch 5, also na, sind 7 verheiratet oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, erste Staffel halt klar, Lauren und Cameron und dann dritte Staffel Alexa und Brennan, die halt auch irgendwie, also sowohl in der ersten Staffel Cameron und Lauren, die ja er ist weiß und sie ist schwarz, was ja auch immer so ein bisschen thematisiert wird, dass es unabhängig von der Rasse und unabhängig vom sozialen Stand und keine Ahnung was, also dass die halt auch aus sehr unterschiedlichen Welten kommen und trotzdem es funktioniert und bei Alexa und Brandon ja auch, wer von beiden war nochmal jüdisch?
Sie.
Und er das halt sich dafür total interessiert hat und das dann auch angenommen hat irgendwie und so.
Und auch die Familie gut irgendwie, also auch wenn die Familie skeptisch war, dass das trotzdem irgendwie gepasst hat und so. Und ja, das ist halt diese Kompromissbereitschaft, die da irgendwie da sein muss. Ne?
Ich finde, das merkt man bei dieser Show relativ schnell, bei wem das vorhanden ist und welches Paar einfach es schaffen wird. Und das war eben bei diesen 3 Paaren von Anfang an eigentlich klar, dass die bis zum Ende gehen und dass dann nichts dazwischen kommt, auch wenn Netflix ja die Vorschauen immer so schneidet, dass es so wirken würde, als gäbe es ein Drama, aber am Ende passt dann halt nur die Anzughose nicht.
Das war echt schön.
Und man weiß eigentlich ganz genau, da passiert nichts.
Ja, und dafür mögen wir die Show natürlich auch, dass sie uns auf die falsche Fährte lockt, weil sonst wäre es ja auch langweilig, das muss man ja auch klar sagen. Aber was bei der Sendung ja auch noch vielleicht zu sagen ist, ich weiß gar nicht, ob das in der ersten Staffel anders war, weil da habe ich das Gefühl, da habe ich das einfach so durchgesucht. Da habe ich einfach alle Folgen hintereinander geguckt, weil die alle zur gleichen Zeit, glaube ich, rausgekommen sind. Aber ab der zweiten Staffel haben sie es nur noch Stück für Stück rausgebracht. Immer so 3 Folgen, also auch immer so abschnittsweise, ne? Zuerst die Pods, dann das Leben in der richtigen Welt, dann die Trauung und dann nachher Reunion natürlich.
Das und dann immer schön mit Cliffhanger.
Tausende Cliffhanger, ganz schlimm. Und aber irgendwie ist das auch ganz gut, dass es Stück für Stück rauskommt, weil dann, das ist halt wirklich, ich habe das Gefühl, viele in meinem Umfeld gucken das gerade und man tauscht sich aus, man spricht darüber, man schätzt es halt ein und das ist halt dieses Gespräch, das dauert einfach viel länger, dadurch, dass das über 3 Wochen oder so alles rauskommt.
Ja. Wir haben das ja sogar abgepasst, dass wir dann immer gleichzeitig die Sachen geguckt haben, samstags zum Frühstück.
Und das war richtig schön. Das ist einfach so, das ist halt auch so ein Gemeinschaftsding. Und ich mag halt auch diese Online-Diskussionen, die es darum gibt. Also die ganzen Sachen, die ich auf Instagram sehe, die Podcasts, die ich dazu höre, die Gespräche mit Freundinnen, die ich darüber habe. Das ist halt schön, dass man wieder sowas hat, wo sich viele auch drauf einigen können irgendwie.
Ja, und es ist wie bei anderen Reality-Shows auch, dass man einfach, auch wenn es natürlich gemein ist, über Menschen herzuziehen, aber die präsentieren sich da so offen in diesem Format, dass man einfach darüber herziehen muss und will. Und es macht halt am meisten Spaß, wenn man das mit jemand anderem tun kann.
Genau, das stimmt. Genau, also wir sagen, die Sendung funktioniert, das Prinzip funktioniert sehr gut.
Als Sendung, also ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass ich von dieser Prämisse, Love is Blind, bla bla bla.
Das große Experiment.
Also ich sehe das schon auch so, dass es halt um den Charakter gehen sollte und nicht so sehr ums Äußerliche, aber dass es dafür jetzt dieses krasse Experiment geben muss, wo du dann heiraten musst, um zu beweisen, dass es funktioniert. Das nun ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber als Sendung funktioniert das halt schon, weil es immer diesen Druck gibt, okay, am Ende kommt die Hochzeit und werden sie ja sagen oder werden sie nein sagen, weil es ist ja bis zum Ende, eigentlich bis zur letzten Folge, außer dann Reunion, ist ja nichts entschieden.
Ja. Deswegen funktioniert es halt dramaturgisch einfach gut.
Genau, es ist einfach so ein Spannungsbogen immer da.
Genau, und ich glaube auch, warum ich das auch gerne mag, ist einfach, weil viel geredet wird. So. Also klar gibt es viel Drama und schneit hin und her, aber auch in dieser Story wieder gemerkt, es gab auch Szenen, wo gar nicht so viel passiert ist, sondern wo die Leute sich einfach unterhalten haben. Und
das sind immer die Momente, die ich so langweilig finde.
Ja, und ich mag das halt. Weil das ist das so. Also ich mag das Drama, aber ich mag auch, wenn ich lerne, okay, das ist der Konflikt oder da lernen sich die Leute besser kennen an dieser Stelle.
Und ja, das kommt halt immer so drauf an, weil manchmal werden halt immer wieder die gleichen Konflikte und dann...
Ja, aber dann merkt man ja, das ist der Grundkonflikt, den die beiden haben als Paar und das funktioniert deshalb vielleicht nicht oder es funktioniert, weil sie diesen Konflikt überwinden können.
Ja, dass sie doch nach Seattle ziehen von Portland.
Damit er eine Laufstrecke findet in Seattle. Oh Mann. Ja, also wir können ganz klar feststellen, wir sind sehr gespannt auf die Reunion. Wir haben schon ein bisschen recherchiert, wie es so ausschaut mit dem Paar, aber es kann natürlich trotzdem, kann auch eine falsche Finte sein, wer weiß.
Ja.
Und man weiß sowieso erst bei After the Altar so richtig, also erst in einem Jahr oder so.
Und wir sind natürlich auch gespannt, ob bei den vorhin benannten Traumpaaren irgendwann mal Nachwuchs kommt. Das wäre der nächste.
Jetzt baust du schon wieder gesellschaftlichen Druck auf hier.
Naja, aber die haben ja auch immer davon geredet. Also ich weiß noch, bei Lauren und Cameron, die haben total viel darüber geredet und die sind ja jetzt schon über 4 Jahre verheiratet.
Was man auch vielleicht erwähnen sollte in dem Kontext, ist, dass für die Paare, für die es klappt, die haben nachher... Weißt du, die haben sind nachher voll im Influencer-Game. Also viele von denen, die bei dieser Show mitgemacht haben. Das ist bei anderen Shows vielleicht auch so, bei anderen Reality-Shows, glaube ich. Aber vor allem bei Love is Blind ist halt so dieses, du kannst dich als Paar halt super vermarkten. Und Netflix peitscht dich natürlich auch durch den Social-Media-Zirkus. Aber das vielleicht haben die auch einfach keine Zeit, weil sie so viel influencen müssen.
Ja. Nun ja, wir werden das irgendwann erfahren. Dann gibt es eine After the Altar neue Episode
von uns. Oh ja, bitte. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Wir haben ja jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit, ne, Fernsehen zu gucken. Wir sind jetzt mit Love is Blind Staffel 4 fast komplett durch. Wenn man Love is Blind mag, also ihr habt jetzt, ne, gesetzt dem Fall, ihr habt jetzt schon alles geguckt und seid total hooked. Was empfehlen wir denn? Was sollen wir noch gucken?
Naja, wenn man sehen will, was aus den ganzen gescheiterten Leuten geworden ist, besagte Shane zum Beispiel, könnte man Perfect Match angucken. Das ist eine ganz neue Netflix-Produktion, bei der das Dating-Multiverse, das Netflix-Dating-Multiverse so richtig zur Geltung kommt. Es werden nämlich aus allen möglichen Shows, The Circle, Love is Blind,
The Ultimatum
und noch
Too Hot to Handle.
Diese ganzen Sendungen von Reality-Sendungen von Netflix werden Leute rausgepickt und dort wird versucht, Perfect Match zu finden. Also es werden immer auch Männlein und Weiblein und teilweise auch Weiblein und Weiblein miteinander gematcht und die müssen dann irgendwelche Tests bestehen und am Ende wird irgendjemand zum Perfect Match gekürt und es sind mittlerweile alle nicht mehr zusammen, das als Spoiler, aber
habe ich jetzt also gar nicht mit gerechnet.
Das funktioniert nun ja.
Es geht eher um den Competition-Aspekt, glaube ich, oder?
Es ist so ein Competition-Dating-Drama und man sieht halt die ganzen altbekannten Gesichter wieder. Für mich war es ganz lustig, weil ich halt viele von The Circle kannte und von Love is Blind und von The Mole. Das ist auch eine, das ist keine Dating-Show, das ist, sondern auch eher eine Competition-Show. Aber auch das gehört zum Netflix-Universum.
Ich finde das so geil. Als ich den Trailer dafür gesehen habe, dachte ich so, da, jetzt langsam haben wir Peak Netflix-Dating.
Und es ist natürlich auch wieder mit Nick Lachey, der
gar nichts macht.
Der jede Netflix-Dating-Show moderiert, mal was mit seiner Frau, mal ohne.
Aber was ich auch schon gehört habe, was mir gar nicht so aufgefallen ist, aber was, wenn man so drüber nachdenkt, Nick Lachey und Vanessa Lachey, die haben fast nichts gemacht, diese Staffel. Die waren einmal da, dann noch einmal und dann war's das. Als ob die so, weißt du, so.
Und dafür kriegen sie wahrscheinlich eine Million Dollar.
Vielleicht haben sie einfach zu viele Netflix-Dating-Shows, die haben gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen können sie nur einmal sagen, this is an experiment und dann gehen sie wieder.
Weil sie wahrscheinlich am Tag mehrere Shows gleichzeitig drehen und dann immer, wo bin ich gerade? Egal, ich sag jetzt einfach irgendwas.
Genau, und das ist ja auch, das bringt mich zu der anderen Empfehlung. The Ultimate muss die beiden auch moderieren, was richtig geil ist, dass die da auch mit drin sind.
Alles, oder?
Alles. The Ultimatum, das ist, das hat mich sofort angesprochen, weil das ist richtig auch Peak-Drama natürlich, weil da geht es auch ums Heiraten. Es geht aber um Paare, die schon in Anführungsstrichen länger zusammen sind, vielleicht so 1,5, 2 Jahre oder so. Und davon gibt es eine US-Version und eine Frankreich-Version. Habe ich schon beide geguckt.
Oh lala.
Oh lala, genau. Und da ist es so, tatsächlich einer von beiden setzt dem anderen ein Ultimatum. Wir heiraten oder es ist vorbei. Und Nick Lachey und Vanessa Lachey erzählen dann auch, dass sie auch schon mal ein Ultimatum gestellt haben in der ersten Staffel. Naja, auf jeden Fall geht es dann so weit, dass die mit allen anderen Paaren, die genau vor der gleichen Entscheidung stehen, zusammenkommen. Und dann lernt man die anderen so kennen. Bei der US-Version haben sie einfach irgendwie an einem Pool zusammen rumgehangen und dann,
natürlich. Naja.
In Frankreich haben sie tatsächlich sich in so einem, weiß nicht, Hotel-Suite oder so hingesetzt und haben halt so wie bei Speed-Dating so Gespräche geführt. Dann sagst du, okay, ich glaube, wir passen ganz gut zusammen. Lass uns das mal ausprobieren. Und dann sind es, glaube ich, 2 oder 3 Wochen, die mit der anderen Person dann tatsächlich zusammenwohnen in so einem Apartment. In der richtigen Welt, ne, in Anführungsstrichen. Und danach nochmal 2 bis 3 Wochen mit dem Originalpartner. Und dann entscheiden sich alle, ich will dich heiraten oder nicht. Oder ich will halt vielleicht auch eine andere Beziehung eingehen. Oder ich bin mir total unsicher, ob ich überhaupt heiraten will. Ne, dieser ganze Bums halt. Und das ist natürlich super konfliktpotenziell. Und das ist auch nicht so, dass denen verboten wird, dann Kontakt zu haben, während sie mit den Probepartnern sozusagen zusammenleben. Die haben auch noch Kontakt mit ihren anderen Partnern meistens oder die gehen alle zusammen feiern oder so. Es ist all over the place. Da ist so viel Konfliktpotenzial, da gab es so viel Drama schon. Und das ist, wirkt halt bei was man, wo man bei Love is Blind immer diesen Experimentfaktor so hervorhebt, ne? Das ist alles eine Scientific Experiment, ja, und ne? Characteristics und ne? Die inneren Werte. Ist es bei Ultimatum wirklich so, gibt es halt Leute, die das super ernst nehmen. Und dann gibt es die, die denken so, geil, jetzt geht's nochmal richtig ab. So. Ja. Und das ist halt, da gibt es halt auch immer die in Anführungsstrichen Guten und die Bösen. Und aber was, ich fand beide Versionen total gut, Ultimatum und, also Ultimatum US und France sozusagen. Aber bei der französischen Version hatte ich das Gefühl, da haben die wirklich auch noch mehr Gespräche geführt. Da war halt wieder dieser Aspekt, ne, wir lernen uns kennen, man lernt auch sich selber nochmal kennen, man überlegt selber nochmal, warum will ich überhaupt das? Wieso will ich das mit der anderen Person? Was sind unsere Überschneidungen und Nicht-Überschneidungen? Aber natürlich gibt es auch wieder am Ende Entscheidungen, wo man denkt so, warum wollen die jetzt unbedingt heiraten? Nur weil sie halt Angst haben, sich zu verlieren. Weil das ist natürlich bei dieser Show ein großer Aspekt. Ne? Ich bin jetzt schon mit der Person zusammen. will ich das aufgeben? So, zu, ne, bei Love is Blind kennen die sich ja noch gar nicht so gut, um es mal so zu sagen. Also Ultimatum hat auf jeden Fall einen großen Drama-Faktor und das finde ich sehr unterhaltsam.
Genau, und ihr könnt natürlich auch The Circle gucken. Dazu könnt ihr auch unsere Podcast-Folge von vor einem Jahr oder so anhören. Dann erfahrt ihr, was das ist.
Ja, genau, das wiederholen wir jetzt nicht nochmal.
Das wiederholen wir nicht. Die fünfte Staffel fand ich wieder richtig gut. Die vierte fand ich nicht so gut.
Vielleicht muss ich mal wieder anfangen.
Ja. Genau, das war's schon.
Ja. Wir melden uns bald wieder mit einer neuen Folge. Wir haben noch ein bisschen was im Petto. Und genau.
Bis dann.